Sie hören SWR2 am Morgen. Staatstrojaner, so lautet der sehr sprechende Name für eine polizeiliche Spähsoftware, die jede Form der digitalen Kommunikation mitlesen kann, die auf einem Smartphone oder Computer geschrieben wird. Der Trojaner zapft die Information gewissermaßen an der Quelle an. Er schleicht sich ein, wie die Eroberer von Troja, mit Hilfe des hölzernen Pferdes. Aber diese mythologische Assoziation des Staatstrojaners hat noch eine Rückseite. Das trojanische Pferd steht ja nicht nur für die List, sondern auch dafür, was dieser List vorausging und in Homers Ilias besungen wird, nämlich der Trojanische Krieg und damit ein Urbild des Krieges schlechthin. Steckt somit im sogenannten Staatstrojaner eine unfreiwillige Wahrheit, dass nämlich der Staat mit der Spähsoftware das Internet als einen kriegerischen Raum, einen Raum der Gefahr definiert? Die Frage geht an Pade Luhn, Künstler und Netzaktivist und mit dem Verein Digital Courage, einer der Kläger gegen den Staatstrojaner vor dem Bundesverfassungsgericht. Pade Luhn, ist das Hauptproblem beim Staatstrojaner, diese staatliche Gefahrenperspektive auf das Netz und die digitale Freiheit des Einzelnen?
Ja, es gibt mehrere Probleme. Tatsächlich haben wir hier ein Gesetz geschaffen, das ja Internet nicht wirklich verstanden hat, die Netze nicht wirklich verstanden hat, sondern es als eine Gefahr sieht, dauernd denkt, es müsse sich davor schützen und völlig außer Acht lässt, dass das, was ich aus der Realität kenne, sich nicht so eins zu eins auf Online- und digitale Medien umsetzen lässt.
Wir gucken uns mal die staatliche Überwachung auf der einen Seite an. Andererseits ist es ja auch so, dass unsere Daten im Netz eine Ware sind. Der ganze digitale Kapitalismus lebt ja vom Datenhandel, aber die Nutzer, die scheint das kaum zu stören. Was bringt denn der beste Schutz vor staatlichen Eingriffen, wenn es die Freiheit, die das Recht nämlich schützen kann, eigentlich schon gar nicht mehr gibt?
Na, die gibt es doch. Wir müssen sie nur durchsetzen und wir müssen sie sehr ernst nehmen. Und ich glaube, unsere Arbeit als Digitalcourage, die wir ja seit 30 Jahren machen und mahnen und Leuten erklären, so geht das und so muss man das tun. Wir haben ja gezeigt, man kann ja tatsächlich etwas tun, weil es ist nicht so, dass die Leute, nur weil sie das Internet verwenden und sich Daten preisgeben, dass sie das auch wirklich wollen. Sie wollen ja geschützt sein. Es ist ja schon so, ich möchte ja meine Sicherheit, aber ich möchte die Netze auch nutzen können. Und tatsächlich ließen sich Netze auch so bauen und technische Anwendungen so bauen, dass ich A, den Nutzen habe, B, aber auch den Schutz. Dafür müsste ich mir nur vernünftige Geschäftsmodelle überlegen, die nicht nur darauf bestehen, dass ich Leute ausspioniere, manipuliere, ja, und letztendlich, weil es so schön klingt, auch kastriere, also sprich, auf sie zugreife und sie schwach mache.
Kommen wir nochmal zurück zu dieser staatlichen Software, zu diesem staatlichen Trojaner. Der kann ja auf dem Zielgerät im Grunde erst arbeiten, wenn er eine Sicherheitslücke erkennt in der Hard- oder der Software, wenn er also etwas ausnutzt, was schon da ist. Heißt das nun im Endeffekt von der Struktur, wie das Internet eben gerade beschaffen ist und auch die digitale Wirtschaft, dass die Industrie und der Staat bei der Überwachung der Bürger im Grunde zusammenarbeiten?
Das ist vorstellbar, aber es ist auch vorstellbar, dass es halt einen florierenden Schwarzmarkt geben wird von Halbkriminellen und ganz Kriminellen, die Sicherheitslücken anbieten, verkaufen, zwischenhandeln, den Preis hochtreiben. Und der Motor dafür ist der Staat. Der schiebt eine völlig neue Form der Kriminalität an, nämlich den Vertrieb und Verkauf von Sicherheitslücken. Und natürlich auch der Versuch, diese Sicherheitslücken vor den Firmen, die ihre Software vielleicht von Hintertüren sauber lassen wollen, die vor denen geheim zu halten, damit die auf keinen Fall geschlossen werden. Also da schaffen wir Kriminalität statt, wie es sich gehört und wie es eigentlich sein müsste, dass der Staat dafür sorgt, dass solche Sicherheitslücken geschlossen werden und die Firmen entsprechend dazu verpflichtet.
2008, also vor 10 Jahren, da hat ja das Bundesverfassungsgericht schon ein neues Grundrecht, ein sogenanntes IT-Grundrecht geschaffen. Warum brauchen wir heute noch mehr Schutz?
Naja, damals übrigens bei dieser Klage von Frederik Roggan waren wir auch mit involviert und haben die mit unterstützt, wurde das neue IT-Grundrecht geschaffen. Und damals war es so, als wir die Klage eingereicht haben, da gab es so ein Smartphone namens iPhone gerade mal 3 Monate. Damals hat man noch gedacht, das sind Computer und das sind Arbeitsmittel und da ist auch ein bisschen was Privates drauf. Heute haben wir Smartphones, auf denen ja mehr drauf ist, als wir selber wissen. So ein Smartphone, da haben wir, weiß nicht, Jugendliche hat 50 Mal am Tag irgendwas gegoogelt, nachgeschaut, getindert, Chats ausgetauscht. Und über diese Smartphones, die wissen mehr als ein Tagebuch. Das sind eigentlich im Grunde Gedankenlesedinge. Wenn ich auf die zugreife, kann ich das Intimste von Menschen kennenlernen. Und das müssen wir nochmal uns ganz deutlich zu Bewusstsein führen. Unser Grundgesetz hat genau gesagt, das darf nicht sein.
Sie selbst sind ja schon eine ganze Weile politischer Netzaktivist. Sie haben während des Bosnienkrieges mit Ihrem Verein und mit einer Software die elektronische Kommunikation über die Fronten hinweg möglich machen wollen. Damals ging es um die Frage des Friedens. Welches politisches Bild vom Internet schwebt Ihnen denn heute vor?
Das ist nach wie vor so. Nur ist das nicht so leicht, wie sich das der eine oder die andere denken. Das ist nicht so, dass ich einfach alle Menschen vernetze und dann ist schon Frieden, sondern im Gegenteil, und das erleben wir, Netze, wo man einfach nicht drüber nachdenkt, wie man sie aufbaut, wie Leute kommunizieren sollen, die führen zu Hass, Neid, Streit, Krieg, Mobbing und weiß der Teufel, das erleben wir täglich, weil Menschen erstmal nicht darauf geeicht sind, eine Many-to-Many-Kommunikation überhaupt ausüben zu können. Das heißt, wir müssten Netze intelligenter aufbauen. Und ich hoffe auch, dass die Fragen irgendwann gestellt wird an uns. Wie ging das nochmal? Ihr habt es doch damals schon bewiesen, dass das geht. Können wir nochmal neu anfangen? Und dass wir dann die ganzen Großanbieter, seien sie es GMX oder AOL oder wie heute so E-Mail-Anbieter heißen, dann endlich mal wieder loswerden und dann überlegen, wie wir Netzstrukturen aufbauen, die auch dazu führen, dass Menschen auch miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar nicht nur online, sondern auch offline sich kennenlernen, dass sie eingebunden sind, dass man das tatsächlich ausübt. Leider sind wir Menschen so angelegt, dass das Aufmerksamkeitsheischende, der Ärger sehr viel stärker funktioniert als eben das Leise, das Freundliche. Und da müssen wir eben entsprechende Strukturen aufbauen. Und wenn wir das nicht bald mal machen, dann werden uns die Netze bald überhaupt keinen Spaß mehr machen.
Sagt der Künstler und Netzaktivist Padelun. Er klagt zusammen mit seinem Verein Digital Courage gegen den Staatstrojaner vor dem Bundesverfassungsgericht. Padelun, besten Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Schönen Tag noch.